Warum will Gott nicht, dass wir ein Bild von ihm haben? Einige merken, es geht nochmal ein bisschen zurück auch auf einen Satz, der am letzten Sonntag schon einmal vorgekommen ist. Ayam, kommst du nach vorne? Can you come forward, please? With your Persian Bible. Or someone else's Persian Bible, I don't know. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 4 und 7. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut.
هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنها زانو نزن، آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای قبولی هستم. و کسانی را که با من دشمنی کنند، مجازات می کنند. این مجازات شامل آن فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد.
And verse
7.
از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات میکنم.
Halleluja. Unsere iranischen Freunde haben noch ein bisschen mehr zu hören bekommen. Ich habe jedes Wort verstanden. Er hat noch die Erklärungen zu dem vierten Vers mitgelesen. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Mach dir kein Bild, heißt es hier. In der Antike war ein Bild immer eine Abbildung von etwas oder von jemandem. Malt oder als Skulptur. Ein Bild konnte ein Zeichen sein. So hatten die ägyptischen Hieroglyphen auch mit Tieren eine ganz bestimmte Bedeutung. Als Hinweis zum rechten Lesen, denn sie schauten zum Zeilenanfang, aber auch als Symbole für etwas. Hieroglyphen bedeutet heilige Einritzungen. Das ist ein Wort, das aus dem Griechischen stammt. Schrift galt als heilig, deswegen gab es keine Veränderungen. Ein Bild ist für den antiken Menschen etwas Statisches. Da wird etwas festgehalten. So wie das heute bei einem Foto ist. Das geht ja heute ganz schnell. Man hat sein Handy dabei, das kann auch fotografieren. Einige Handys sind auch zum Telefonieren gedacht. Und man hält dann gerade mal so das fest, was man da sieht. Manche machen dann ein sogenanntes Selfie. Also ich bin jetzt gerade da. Das esse ich gerade. Hier renne ich gerade entlang. Vor diesem Laden stehe ich gerade und so weiter. Es hält Momente fest, aber eben auch nur Momente. Natürlich braucht ein Bild, das gemalt ist oder eine Skulptur, etwas mehr Zeit als so ein Foto mit dem Handy oder Smartphone oder Windows Phone oder was immer man da so sagt, dazu den Dingern dauern würde. Aber es hält trotzdem immer nur einen Teil der Wirklichkeit fest. Nie die ganze Wirklichkeit. Es zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben, aber es zeigt nicht das Leben. Gott sagt, mach dir kein Bild. Und trotzdem muss er sich uns gegenüber erklären und deutlich machen, wer er ist und wie er ist. Damit wir uns Gott vorstellen können, hat er Jesus gesandt. Nicht eine Darstellung, sondern ein Leben. Nicht ein kurzer Videotrailer, sondern der ganze Film. So, sagt Gott uns, ist er. Alles andere ist nur eine kurze Szene aus seiner Ganzheit. Gott handelt nicht nach Schema F. Wenn Gott sagt, mach dir kein Bild von mir, dann heißt das, lass Gott Gott sein. Reduziere Gott nicht auf deine Vorstellungen. Vereinnahme ihn nicht für dich. Er lässt sich auch nicht benutzen. Zum Beispiel dafür, dass es dir gut geht. Gott ist kein Wellness-Gott. Wir können ihn nicht festlegen. Niemand kann sagen, so ist Gott und nicht anders. Denn unsere Vorstellungen, unsere Bilder und Gedanken können ihn gar nicht in seiner ganzen Fülle erfassen. Wir können uns ihm annähern. Wir können etwas von ihm begreifen, aber nie alles. Da, wo unsere Erkenntnis von Gott als endgültige Feststellung und Klarlegung begriffen wird, da besteht die Gefahr, dass wir einen Götzen haben statt Gott. Das ist Fundamentalismus. Ein Glaube, in dem alles feststeht, in dem immer alles klar ist, in dem es nur Schwarz und Weiß gibt, in dem es nur Rechtgläubige und Ungläubige gibt. Und die lassen sich nach feststehenden Kriterien fein säuberlich sortieren. Der jüdische Philosoph Max Horkheimer meinte, für ihn bedeutet das Bilderverbot, dass Gott nicht darstellbar ist. Dass aber dieses Nicht-Darstellbare der Gegenstand unserer Sehnsucht ist. Er macht mit diesen Worten deutlich, Gott ist so viel mehr, als wir denken können, als wir mit Worten, Bildern, Skulpturen, was auch immer wir Menschen für Möglichkeiten haben, überhaupt aussagen können. In seinem Lied Gott ist gegenwärtig, das wir in diesem Gottesdienst auch nochmal singen werden, formulierte Gerhard Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Alles in uns schweige. Das ist Anbetung. Wenn wir ihn sehen, ihn allein sehen, nicht mehr uns. Wenn wir uns ihm ohne Absichten und Hintergedanken nähern. Anbetung ist eben nicht Fürbitte oder Dank. Anbetung ist, wir schauen auf Gott. Nur er ist da. Wenn wir nicht nur deswegen zu ihm kommen, weil wir etwas von ihm wollen, sondern weil wir ihm nahe sein wollen. Ihn lieben. Weil wir nicht zuallererst an das denken, was er uns mal geben sollte, sondern an ihn. Jetzt kann es schnell sein, dass wir ihn missbrauchen für unsere Zwecke. Das kann schon bei unserem Reden anfangen. Gott wird missbraucht, um alles Mögliche zu versprechen. Gott macht dich reich. Gott macht dich gesund. Ein Journalist, überzeugter Christ, Markus Spieker, hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt, Gott macht dich glücklich. Eine andere Formulierung. Das ist ja nicht immer so. Gott wird verkauft als Börsenguru, als Wellnesserzeuger, als Wunscherfüller. Das Bilderverbot fordert uns heraus, auch unser Reden über Gott noch einmal zu überdenken und zu überprüfen. Noch als Mose fern vom Volk, so die Erzählung im zweiten Buch Mose, oben auf dem Berg die Tafeln mit den Geboten Gottes empfing, vermisste das Volk seinen Führer Moses. Nachdem 40 Tage vorbei waren und Moses immer noch nicht zurückkam, verlor das Volk seine Zuversicht und seinen Glauben und bat Aaron, hör mal, mach uns einen Gott, der uns vorausgeht. Gott war für sie gegenwärtig durch ihren Anführer Moses, der die Worte Gottes mitteilte. Der war nicht mehr da und jetzt brauchten sie irgendwas. Sie hatten den Glauben daran verloren, dass das so noch funktioniert, wie es bisher funktioniert hatte, als sie aus Ägypten befreit wurden. Sie wollten sich Götter machen. Und so ist das. Wenn wir den Glauben verlieren, dann fangen wir an, uns selber etwas zu basteln. Und sie begannen, ein Bild der Stärke zu bauen. Alles, was sie an goldenen Metallen besaßen, wurde gesammelt und zur Herstellung eines goldenen Götzen verwendet. Meistens heißt es ein goldenes Kalb, es kann aber auch einfach eine goldene Statue des ägyptischen Sonnengottes Re gewesen sein. Da sind die Übersetzungen etwas kompliziert. Sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Sie gaben ihren ganzen Besitz her, um einen sichtbaren Gott zu haben. So hatten sie es in Ägypten gelernt. Sie war Moses die Bezugsperson zu Gott. In 2. Mose 32 heißt es, wir wissen nicht, was mit Moses, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, geworden ist. Sie haben in Ägypten gelernt, dass ein Gott etwas ist, das angesehen oder berührt werden kann. Das einen Repräsentanten auf Erden hat. Ein unsichtbarer Gott. Das war für sie noch unfassbar. Und so setzten sie die Kraft Gottes gefangen in dieses Bild. Jederzeit sollte ihr Gott ihnen zur Verfügung stehen. Sie hatten das Versprechen Gottes, er werde bei ihnen sein. Aber sie wollten unbedingt etwas Greifbares, er wurde festgelegt. Ein berechenbarer, handhabbarer Götze, über den man verfügen konnte. Sie hatten über Gott eine bestimmte Vorstellung. Heute würden wir vielleicht sagen, Gott hatte bei ihnen ein ganz bestimmtes Image. Image ist das englische Wort für Bild, kommt aus dem lateinischen Imago. Ein Image hat jemand, das heißt, wir haben einen Eindruck von ihm, das ist sein Ruf. So ist er für uns. Und so hatten sie von Gott ein Image. So sollte er sein. Zuerst nicht eine Fotografie, sondern ein Bild, eine Vorstellung, ein Image, das sie im Herzen trugen. Da setzt sich eine Vorstellung fest und man hat sie eben. Sie nahmen einen Aspekt des Wesens Gottes Würde und Macht durch ihr goldenes, mächtiges Bild heraus und brauchten ein Bild von ihm. Aber er bestand nur noch aus diesem Bild. Das Gebot macht klar, dass nichts nur zu einem Image werden. Weder in Bezug auf Gott, noch in Bezug auf Menschen. Lege Gott und lege auch Menschen nicht fest, aufgrund einer Momenterfahrung. Denn das Gebot sagt ja auch, macht ja auch von dem anderen kein Bild. Einige von uns waren, so hörte ich, in der Schule. Besonders die Jüngeren von denen, die in der Schule waren, haben vielleicht ein Theaterstück einmal gelesen im Deutschunterricht, das bis heute immer noch in der Schule vorkommt. Andorra von Max Frisch. Vielleicht kennt es der eine oder die andere. Andorra geht nicht um den Pyrenäenstaat Andorra. Max Frisch selber schreibt am Anfang des Buches, es handelt sich um ein Modell. Das hat also mit dem Land und den Menschen in diesem Land überhaupt nichts zu tun. Andri, der Pflegesohn des Lehrers Kann, liebt Barbin, die Tochter dieses Lehrers. Der Lehrer gibt Andri aus als ein von ihm gerettetes Judenkind, das er vor den sogenannten Schwarzen, dem Nachbarvolk von Andorra, gerettet habe, einem mächtigen Volk, das Juden verfolgt und tötet. In Wirklichkeit ist Andri aber der Sohn von diesem Lehrer, aus einer außerehelichen Beziehung mit einer Frau aus diesem Nachbarstaat. Also ist er Barbins Halbbruder und er ist kein Jude. Obwohl die Juden in Andorra nicht verfolgt werden, ist die Gesellschaft durchsetzt von antisemitischen Vorurteilen. So wird er immer wieder mit angeblichen Eigenschaften konfrontiert, die ihm zugeschrieben werden, weil er Jude sei. Er lernt bei einem Tischler, der fest davon überzeugt ist, dass ein schlecht geschreinerter Stuhl, den sein Geselle hergestellt hat, von anderen geschreinert wurde, denn ein Jude besitzt seinem Bild von ihnen nach keine handwerklichen Fähigkeiten. Er setzt ihn dann lieber an die Kasse, denn mit Geld können die ja umgehen. Endlich ringt Andri sich durch beim Lehrer, um Barbins Hand anzuhalten, der lehnt ab. Er weiß, es sind Halbgeschwister. Andri bezieht diese Ablehnung auf seinen Judenstatus und verliert damit auch zum Lehrer jedes Vertrauen. Dann taucht die Mutter Andris auf, um ihn zu sehen, und der Lehrer entschließt sich endlich, den Andorranern zu offenbaren, wer sein Sohn ist. Der Vater soll ihm diese neue Wahrheit nahebringen, aber Andri hat sein Anderssein, sein Judsein inzwischen so sehr verinnerlicht, dass er auch ihm nicht glaubt. Während der Vater mit Andri spricht, wird seine Mutter auf dem Heimweg erschlagen und der Mord wird ihm angerissen. Das Nachbarvolk zieht in Andorra ein. Fast alle Andorraner verwandeln sich im Handumdrehen in Mitläufer, die sofort die Waffen strecken. Und dann findet auf dem Platz eine Judenschau statt. Alle müssen ihre Schuhe ausziehen, werden in einem schwarzen Tuch verhüllt, barfuß über den Platz gehen. Und ein Mann, der darin spezialisiert ist, erkennt die Juden an ihrem Gang. André wird offiziell als Jude enttarnt und umgebracht. Seine jüdische Identität wurde ihm so sehr eingebläut, dass er am Ende selber fälschlicherweise als solcher enttarnt wurde. Die Anoraner haben sich ein Bild von ihm gemacht. Dieses Bild ist letztendlich stärker als seine wirkliche Identität und er glaubt selber daran. Sie machen sich schuldig, weil sie sich ein Bildnis von ihm machen, ihn dadurch seiner Einzigartigkeit berauben und ihn letztlich ins Verderben schicken. Ein Mensch geht kaputt an dem Bild, das andere von ihm haben. Das wollte Max Frisch 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 1961 war die Uraufführung dieses Stückes, zum Ausdruck bringen. Am Schluss übernimmt er das selbst. Im Zweiten Weltkrieg hatten Menschen ein Bild von Menschen. Und Millionen Menschen wurden inmitten unseres Landes und einiger Nachbarländer grausam ermordet. Wenn auch kaum in so unvorstellbarer Grausamkeit, wie sie durch Deutsche geschah, hat es immer wieder in der Geschichte so etwas gegeben. Immer wieder wurden auf diese Art und Weise ganze Völker zu Rassen und Rassen zu Opfern gemacht. Auch heute erleben wir das, wenn pauschal von einer Gruppe Menschen gesprochen wird und alle in Sippenhaft genommen werden. Wenn die einen alle Menschen aus mehrheitlich islamischen Ländern als Bedrohung betrachten und andere alle Menschen aus mehrheitlich nicht islamischen Ländern als Feinde des Islam und der Muslime identifizieren und sie abknallen. Aber auch einzelne Menschen erleben die Folgen des schnellen Bildermachens. Mobbing. Eine typische Konsequenz, wenn Bilder mit den wirklichen Menschen verwechselt werden. Wenn Klischeevorstellungen die Oberhand gewinnen und wenn Menschen ein Image bekommen aufgrund einer Momentaufnahme aus ihrem Leben. Nein, Gott will das nicht. Er liebt seine Menschen. Sie sollen nicht reduziert werden auf einzelne, oft sogar fälschlich angenommene Punkte in ihrem Leben. Das Image, das sie haben. Und das gilt auch für mich selber. Auch ich kann so wie dieser André in Andorra ein Bild von mir haben, das mich festlegt. Ich kenne viele Menschen, die das so haben. Ich kann ja nichts. Ich weiß so wenig. Ich bin nicht so klug. Mich mag keiner. Oder umgekehrt. Ich bin besser als die anderen. Ich kann mehr, ich weiß mehr, ich bin spiritueller als die anderen. Bild, mich und andere zerstören könnte. So ist das auch mit Bildern von Gott. Sie können dazu führen, dass er missbraucht wird. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Name, heute ist das ja meistens so, dass dieser Name nicht Programm ist, sondern es ist etwas, was den Eltern gefällt. Es gibt Ausnahmen. Also ich kenne jemanden, das ist kein Scherz, der heißt wirklich Friede mit Gott allein durch Jesus Christus. Nicht in Deutschland geboren, den Namen hat er ja auch nicht bekommen, sondern in einem Land, wo das geht. Da ist der Name Programm. Aber normalerweise ist das nicht so. Einen Namen bekommt man, weil die Eltern den Namen schön finden. Meistens. In der Antike glaubten die Menschen, im Namen drücke sich das innerste Wesen eines Menschen oder einer Sache aus. Als Gott sich Mose am brennenden Dornbusch vorstellte, bezeichnete er sich als Ich Bin oder Ich Bin, der Ich Bin. Jüdische und christliche Gelehrte haben jahrhundertelang über die Bedeutung der hebräischen Worte diskutiert. Heute sagen viele, es heißt, ich bin, der ich werde. Man kann Gott nicht kennenlernen, wenn man nicht auf dem Weg ist, mit ihm unterwegs ist. Sonst hat man ja nur ein Bild von ihm. In 4. Mose 6, Vers 22 bis 27 sagt Gott zu Mose, Aaron und seine Söhne den Leuten von Israel den Segen erteilen, sollen sie sprechen. Dann kommt das, was wir hier auf der Folie sehen. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Mit diesen Worten sollen sie den Leuten von Israel die Segenskraft seines Namens zusprechen. Dann werde ich mein Volk Israel segnen. Ich merke, dass der Meck das scheinbar, was die Farsi-Sache angeht, verkehrt umgesetzt hat. Könnte sein, keine Ahnung, es war mal irgendwie anders. Müsst ihr einfach andersrum lesen. Okay, dann kommt damit klar. Beim Namen geht es um die Kraft der Gegenwart Gottes. Werden in seinem Namen Dinge und Handlungen ausgesprochen und getan, die dem, was er uns geoffenbart hat, zutiefst widersprechen, dann wird sein Name missbraucht. Krieg, Mord, Verfolgung, Ausbeutung, all das hat es ja im Namen Gottes gegeben und gibt es immer noch. Im Namen Gottes ein Krieg gegen die Achse des Bösen. Im Namen Gottes werden Attentate verübt und unschuldige Menschen ermordet. Bis heute. Im Namen Gottes werden Andersdenkende beschimpft und als Werkzeuge des Bösen bezeichnet. Weil Menschen nicht den unbegreifbaren Gott, der gar nicht in unser Denken hineinpasst, akzeptieren wollen. Sie haben sich ein Bild gemacht. Sie meinen zu wissen, was Gott von Menschen denkt, von anderen und von ihnen selber. So können sie im Namen Gottes aufnehmen, im Namen Gottes töten, wie es jetzt wieder heute in die Nachrichten geht. Da gibt es geistliche Führer, die von sich behaupten, den Willen Gottes in besonderer Weise zu erkennen, die von anderen absoluten Gehorsam fordern, weil sie angeblich den direkten Draht zum Herrn haben, die bestimmte Bibelstellen zu jedem Thema haben und andere, die nicht in ihr Konzept passen, ignorieren. Sie verwirren Menschen und berauben sie ihrer Denk- und Entscheidungsfähigkeit. Da werden Menschen, die eine andere Sichtweise haben, ganz schnell als nicht bibeltreu, liberal, nicht Flinus, Abkürzung für gläubig in unserem Sinne, und so weiter bezeichnet. Sie haben einen selbstgefertigten Gott. Ein festes Bild von ihm, das keine Möglichkeiten mehr offen lässt. Andere können deswegen im Namen Gottes bekämpft werden. Denn ich habe ja die Erkenntnis. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, dass Gott den Kosmos geliebt hat. Gott will, so stellen Paulus und Petrus in ihren Briefen fest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass alle zu ihm umkehren. Jede Rede, jede Bewegung, die Menschen aufgrund ihres Andersseins, welcher Art auch immer, ausgrenzt, missbraucht den Namen Gottes. Jesus gebraucht ein anderes, ein offenes Bild von Gott, kein statisches. Ein Bild, das nicht gefangen sitzt, sondern offen ist. Ich weiß nicht, wir haben den Vers, glaube ich, eben gesehen. Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen zurück. Genau. Er sagt in Matthäus 11, Vers 27, da ist Farsi richtig rum, ja? Ja, ihr könnt das lesen. Ich kann es nämlich nicht lesen. Ja, das ist richtig, okay. Wer weiß, was da geschehen ist.
Sorg mich an, Mac. Das ist ein falsches Bild von Mac.
Ich habe dir wahrscheinlich die PowerPoint-Präsentation verkehrt rum und nicht geschickt. Ich habe ein falsches Bild von Mac, genau, ja, richtig. Ich kenne den nämlich eigentlich gar nicht. So ist das dann. Jesus sagte, Matthäus 11, Vers 27, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen es der Sohn offenbaren will. Jesus gebraucht ein Bild, das Beziehung ausdrückt, das veränderbar ist. Er nennt Gott den Vater. Wenn ich Gott Vater nenne, dann gebrauche ich ihn nicht. Dann bemächtige ich mich nicht seiner, sondern ich vertraue ihm. Ich übergebe mich ihm. Ich gebe mich in seine Hand. So, sagt Jesus, ist Gott. Und eigentlich könnt ihr ihn nur kennenlernen, wenn ihr mich seht. Dazu gehört eben nicht irgendein Auszug aus dem Leben Jesu, sondern er in seiner Ganzheit, in seiner Begegnung mit Menschen, in seiner Hilfe gegenüber Menschen, in der Art und Weise, wie er mit Menschen umging. Auch mit denen, die von anderen Menschen verachtet und verfolgt wurden. Auch mit denen, die gar nicht an ihn glaubten. Auch mit denen, die zweifelten, auch unter seinen Jüngern. Mit denen, die ihn hassten und ans Kreuz nagelten, und über die er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Leben Jesu sehen wir, wie Gott ist. Zu diesem Vater darf jeder kommen. Immer wird er ihn in seine Arme schließen. Das darf ich in seinem Namen sagen. Amen. Lasst uns einen Moment still sein und dann möchte ich mit uns beten. Dich Vater nennen dürfen, dass du uns an deiner Hand hältst.